Ich möchte Ihnen ganz herzlich Grüß Gott sagen, wo ich auf dem Parkplatz da hergekommen bin, und es hat noch so viel Platz vom Gemeindehaus geht heute in den Garten. Ist es andere vielleicht noch schlimmer gegangen im Fahren? Oder sind sie alle zu Fuß gekommen? Oder sich fahren lassen? Oder? Also ich habe auf jeden Fall heute Abend was Wichtiges gelernt, dass diese alte Sache vom breiten und vom schmalen Weg immer noch höchst aktuell ist. Vor einer Stunde stand ich in Märklingen droben, weil das war die einzige Straße, die von Leichingen hinausführt. Alles andere ist zugeweht. Man kommt nirgends mehr hinaus, nur Richtung Autobahn. Und ich kam bis zur Autobahnauffahrt und die war zu in beide Richtungen, ruf voneinander und Haufen Blaulicht und technisches Hilfswerk und das Rote Kreuz fährt wieder dicker aus und es geht gar nichts mehr auf der Alp. Da geht es wirklich zu. Und da gab es bloß noch zwei Möglichkeiten, entweder heimfahren wieder. Und mir ist noch etwas gekommen, Herr Frasch. Ich hätte Ihnen einfach, was ich mir aufgeschrieben habe, runtergefaxt. Und dann hätten Sie es ja vorlesen können. Aber es gab noch einen Weg über den Widerstall dahinter rum. Das ist, da fährt man normalerweise etwas, weil es schmal genug ist. Aber das ist einigermaßen geschützt, weil das Problem ist ja der Schneegrad, sondern das Zuwehr. Und die Straße war frei. Gefahren. Und da bin ich nach Oberdrakenstein gekommen. Und das ist ja das kleinste Sträßle, das von der Alp rauffährt, von Oberdrakenstein nach Gosbach. Es war frei, das war gesalzelt. Da hat man runterfahren können wie im Sommer. Ich weiß nicht, also der breite Weg hätte nicht nach Weilheim geführt heute Abend, aber der schmale über Ober- und Unterdrakenstein und Gosbach, der ist gegangen. Und so frei habe ich die Autobahn dann nicht mehr gehabt, schon lange nicht mehr, so ab Mühlhausen, von oben runter kam nichts mehr. War einfach, man war so ganz, die paar wenige Kundige unter sich. Vielen Dank alle denen, die in der letzten Stunde da auch mit Tradington und Bäderten. Nehmen Sie es auch als Zeichen, das hilft. Also vielen Dank da dafür, auch unserem Herrn, dass er uns zusammengebracht hat heute Abend. Also vielleicht ist dann doch wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen können und dass Sie jetzt etno ein anderes Programm hättet, ich hätte da auch etwas gefunden, sich zu beschäftigen. Bei der heutigen Abendbibelstuhl, das wäre sicher das kleinere Problem gewesen. Aber miteinander etwas weiter zu denken, geistliches Leben praktisch. Der Heiko Grimmer hat letzten Dienstag angefangen mit diesem etwas bekannten Text von der geistlichen Waffenrüstung in Epheser 6. Wir bleiben in diesem Zusammenhang, Epheserbrief. Und in der Überschrift, ein geistlicher Kleiderschrank. Epheser 4, nicht das ganze Kapitel, sondern ab Vers 22 bis kurz vor Schluss. Epheser 4, 22 bis 30. Ihr habt Christus ab 20, ja, nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. In diesem Abschnitt habe ich einen geistlichen Kleiderschrank gefunden. Geistliche Kleider für geistliche Menschen, die es anzuziehen gilt, in der zweiten Hälfte dieses Textes. Dieser eigentliche Kleiderschrank wird uns dann auch am zweiten Teil dieses Abends beschäftigen. Vorher aber doch noch ein paar ganz andere Dinge. Wir sind zu Hause 6 in unserer Familie. Und wir Männer sind absolut in der Minderheit. 2 zu 4. Und da können Sie sich vorstellen, bei 4 Frauen im Haus, ich möchte jetzt nichts, keine Vorurteile weiter transportieren, aber Sie können sich vorstellen, wie oft ich da zu hören kriege, wie oft der Schreckensruf durchs Haus schallt: Ich habe nichts anzuziehen. Und wer könnte nicht mitfühlen, wie ich zusammenzucke bei diesem Ruf? Wer kann es verstehen, dass jemand nichts anzuziehen hat, obwohl der Kleiderschrank kurz vorm Zusammenbrechen ist? Ich habe nichts anzuziehen. Modehäuser mögen, dass dieser Stoßseufzer wie Honig eingehen. Mir jagt es immer einen eisigen Schauder über den Rücken, weil unser Familienbudget diesen Ruf nicht immer hören kann. Und irgendwann gebe ich halt doch nach und dann muss die Delle im Auto wieder mal warten, bis man sie rausmachen kann. Ich habe nichts anzuziehen. Da kann man schmunzeln drüber. Man kann das aber auch in einem anderen Zusammenhang ganz, ganz ernsthaft nehmen. Ich kenne das auch sonst noch. Als einen Ruf, eine Ausrede, eine Entschuldigung, als Äußerung des Selbstmitleides von Christen. Christen, die spüren und die wissen, dass sie nicht als Christen leben. Die sagen das auch immer wieder. Ich hab doch nichts. Hab doch nichts anzuziehen. Ich habe halt meine Fehler und Schwächen, so bin ich halt. Ich kann ja auch nichts dafür. Mir gefällt es auch nicht, aber was soll ich machen? Ich habe nichts anzuziehen. Ob Sie das auch kennen? Diesen Zwiespalt zwischen Wissen und Wollen und doch nicht fertig bekommen? Diese Ausrede, ja, ich kann doch nichts machen. Ich habe doch nichts anzuziehen, bin halt so. Und dann tun wir uns furchtbar schrecklich leid und alles bleibt, wie es ist. Wäre vielleicht gar nicht so schlimm, wenn wir es für uns selber behalten würden. Aber schlimm wird's, wenn die anderen das auch merken. Diese Christen, diese neu gewordenen Menschen, laufen immer noch in den alten Klamotten rum. Die Kirchspringer sind auch et anders. Weiß ich auch, dass das die billigste Ausrede überhaupt ist. Aber leider ist es wahr. Leider ist es wahr, oft genug wahr, dass sich nichts verändert hat bei uns als Christen, durch unser Christsein. Oder dass es mikroskopisch kleine Veränderungen bloß sind, die man vielleicht im internen Kreis noch erkennt mit der dicken, dicken Lupe. Uns bleibt wahr, die sind auch et anders. Ich glaube, dass das eines der schlimmsten Missionshindernisse und Gemeindeaufbauhindernisse und Hindernisse und Blockierungen fürs Evangelium ist. Wir Christen, die nicht erkennbar anders geworden sind, die in den alten Kleidern rumlaufen, Die behaupten, sie hätten nichts anzuziehen und die das auch noch mit einem frommen Mäntelchen dann beschönigen. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Ist wahr. Aber der Vers geht da schließlich weiter. Was Christus mir gegeben. Solche Christen nimmt der Paulus im Epheserbrief an die Hand und zeigt ihnen ihren geistlichen Reichtum. Zeigt ihnen, was sie alles haben. Braucht 3 lange Kapitel dafür, um das zu beschreiben, was Christus für uns getan hat. Wie er sich selber geopfert hat, damit wir neue Menschen werden. Das, wie er uns erlöst hat, wie er uns herausgelöst hat aus dem Alten, damit nichts beim Alten bleibe. Wie er uns eingebürgert hat in die Familie Gottes, Haus und Heimatrecht bei Gott geschenkt hat. 3 Kapitel braucht er dazu, um das klar zu machen, wer wir eigentlich sind. Und dann bleibt er nicht bei diesen grundsätzlichen Dingen stehen, sondern nimmt uns mit an den geistlichen Kleiderschrank und macht die Tür auf und sagt, jetzt schau mal rein. Schon von Anfang dieses Briefes an nimmt er uns immer wieder mit an die Tür. Vom 3. Vers an, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Und dann geht das so weiter. Die Christen in Ephesus und ich denke auch die Christen in Weilheim und Umgebung und wo immer wir jetzt zusammengekommen sind, wir sind nicht die armen Hascherl, als die wir uns so gern darstellen, sondern wir haben Teil am Reichtum unseres Herrn. Und deshalb wird es uns gut tun, auch mal in diesen Schrank zu schauen, aufhören zu jammern über das, was wir alles nicht haben und wenigstens mal zu sehen, was da alles hängt. Und vielleicht fängt dann so eine Entrümpelungsaktion an. Und der Altkleidersack wird voll, wenn wir sehen, was da alles hängt im Schrank. Legt von euch ab den alten Menschen. Zieht den neuen Menschen an. Paulus hat viele Formulierungen, um immer diesen gleichen Grundsatz zu beschreiben. In Kapitel 4, im ersten Vers hieß es, so ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Dass ihr dieser Berufung, diesem heiligen Ruf, diesem Ruf ins neue Leben auch würdig lebt. Nicht würdig seid. Niemand von uns ist dieses Rufes würdig. Aber wir sollen diesem Ruf entsprechend leben. Philipper 1 dasselbe. Wandelt nur würdig des Evangeliums. Entsprechend des Evangeliums. Philipper 2, Sie kennen Anfang vom großen Philipper-Hymnus. So sei nun jeglich unter uns so gesinnt, wie Christus auch war. Oder Galater 5, das, was uns nächste Woche beschäftigen soll. Wenn wir im Geist leben, und das wird ein extra Thema sein, dass das uns allen ganz klar hat, wir leben im Geist. Wir haben nicht etwas auf einen Geist und auf eine neue Geistbegabung zu warten. Wenn wir Christen sind, dann leben wir im Geist. Oder wir sind keine Christen. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, als durch den Geist. 1. Korinther 12. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch nicht im Geist frohlocken, sondern wandeln. Und wandeln, das hat es mit Gehen zu tun. Mit den Füßen auf dem Boden dieser Erde. Auf dem Grundstück, auf dem wir leben und auf dem unseres Nachbarn. Wenn das alles keine unsinnigen Aufforderungen sein sollen, wenn das keine unmöglichen Aufforderungen sein sollen, dann sieht sowohl Nachfolge Jesu aus, geistliches Leben, dann hat geistliches Leben eben nichts zu tun, dass man vor lauter Geist
die Welt vergisst und den Nächsten um sich herum, sondern geistliches Leben hat zunächst auch mit ganz, ganz praktischen Dingen zu tun, dass man aufhört zu lügen, dass man aufhört zu stehlen, dass man anständig redet miteinander, dass man nicht dauernd vor Zorn explodiert. Das sind nicht die Dinge, die wir unbedingt gleich als erstes sehen, wenn wir an geistliches Leben denken. Da denken wir ans Bibellesen, ans Beten, sicher. Ganz wichtige Elemente, ganz wichtige Grundlagen. Woher sollten wir es denn sonst wissen? Wir werden da auch noch drauf kommen. Aber der Paulus, der hat immer wieder so einen Hammer drin in seinen Briefen, dass er ein großes Thema ankündigt. Ziehe den neuen Menschen an. Darum lege die Lüge ab. Der bringt Dinge zusammen, die uns leider auseinandergerutscht sind. Dieses große Wort vom neuen Menschen und dieses kleine tägliche Praktizieren eines neuen, eines geistlichen Lebens. Aber wenn das nun Nachfolge Jesu ist, was der Paulus hier beschreibt, dann wird es höchste Zeit, aufzuhören zu jammern mit dem, was wir nicht haben, und anzufangen mit einer Umkleideaktion, mit diesem geistlichen Kleiderschrank etwas anzufangen. Und bevor wir das tun, möchte ich Sie auf einen gedanklichen Weg mitnehmen, mal mit Ihnen zusammen an einer ganz anderen Stelle der Bibel, vielleicht ein etwas sehr, sehr ungewohntes Thema, etwas kurz andenken. Was sagt uns die Bibel, was sagen uns die Evangelien von den Kleidern von Jesus? Bevor wir über die Kleider, über unsere Kleider nachdenken, lasst uns mal schön aussteigen und drüber nachdenken, was wissen wir denn eigentlich, was in den Evangelien von den Kleidern von Jesus steht, von den Kleidern des neuen Menschen. Sind Sie baff? Wisst ihr, wann ich an dieses Thema gekommen bin, über die Kleider von Jesus nachzudenken? Es war am Heiligen Abend. Jetzt haben Sie schon das erste Kleid. Das erste Kleidungsstück, was uns von Jesus erzählt wird, die Windeln, in die er gewickelt wird. Ich habe dieses Jahr in der Vorbereitung vom Heiligabend, was immer was sehr, sehr Wichtiges ist, bin ich an diesem Ding hängen geblieben. Warum wird hier von Windeln erzählt? Und dann habe ich mal so spaßhalber weiterblättert und mir überlegt, ich bin auf neun Kleidungsstücke Jesu gekommen, von denen die Evangelien erzählen. Also uns mal gruseln ein bisschen im Gedächtnis. Was gibt es da noch? Bitte? Ist anzunehmen, steht aber nicht drin. Wir bleiben mal bloß bei dem, was steht. Aus der Passionszeit. Das sind wohl die anderen Dinge, die uns einfallen. Und was kommt da? Dieser Purpurmantel, dieser Soldatenspottmantel, dieser Königsmantel samt Dornenkrone, den sie ihm aufsetzen. Die Gewänder, die Kleider, die man Jesus weggenommen hat, als er schon am Kreuz hängt, und das letzte, und das einzige, einigermaßen wertvolle Stück, Jesus hat ein einziges Sonntagsanzug gehabt, sonst nichts. Das andere war schier etwa wert. Das war was einigermaßen Wertvolles, aber diese Kleider, die man ihm weggenommen hat, um die er mit angucken muss, wie sie sich verteilt, würfelt drum.
Die Schürze,
Bei der Fußwaschung zieht sich Jesus einen Schutz an, einen Sklavenschutz. Sie merken, wir sind da auf der Spur. Und es gibt noch, wie viele haben wir jetzt? Vier, fünf?
Vier.
Nee, das mit der Sandale ist indirekt schon auch richtig. Dann sind es zehn, wenn man die Sandale noch dazu nimmt. Johannes der Täufer sagt, er sei nicht wert, ihm die Riemen seiner Schuhe, seiner Sandalen zu lösen. Also, ob das jetzt bildlich ist oder ob er Sandale angehabt hat, die Sandale, nehmen wir es mal dazu. Sandale, dann haben wir zehn, dann fehlen uns immer noch fünf. Evangelien reden an einigen Stellen noch von den Kleidern von Jesus. Als Jesus auf dem Weg ist, dringende Angelegenheit, Töchterlein des Jairus, wieder von den Toten zu erwecken, Gedränge, Aufschub, Stau. Eine Frau tastet sich heran, berührt sein Gewand und wird gesund. Eine Frau mit einem Glaube, der für uns viel mehr mit Aberglaube zu tun hat. Und Jesus lobt diese Frau ob ihres Glaubens, ob ihres riesengroßen Vertrauens, und plötzlich Kleider von Jesus, die was Machtvolles in dieses Gewand. Ganz wichtig, das war Nummer 6. Wenn man der Spur bleibt, von den Kleidern von Jesus, wo was Mächtiges ausgesagt wird, kommt es nochmal einmal vor. An der Berg der Verklärung, Matthäus 17, und seine Kleider leuchteten wie das Licht, hell wie das Licht. Es sind die zwei einzigen Mal, wo von den Kleidern von Jesus was so was besonders Herrliches ausgesagt wird. Diese Wirkung und dann dieses Leuchten. Und jetzt, ganz am Schluss, Ostern. Das Grab ist leer, aber das Kleidungsstück, das zweimal erwähnt wird, es wird zweimal erwähnt, dieses leinerne Tuch, in das der Josef von Arimathea und die Frau Jesus vom Kreuz abnehmen und als Leichentuch, Totenhemd ihm anziehen, so wie man mit uns Menschen allen das mal tun wird, haben wir mit Jesus auch getan, ihm ein Totenhemd angezogen, und am Ostermorgen liegt es in der Ecke des Grabs, und alle behauptet immer, das sei dann so zusammengelegt gewesen, so sauber. Leset sie mal, Johannes 20. Steht nichts davor drin. Steht, dass dieses Schweißtuch beiseite extra gelegt war. Ich weiß auch, wo das herkommt, dass alle denken, das muss sauber aufgeräumt gewesen sein. Auf jeden Fall, es bleibt liegen. Im leeren Grab. Und mich würde das wahnsinnig interessieren, welche Kleider der Auferstandene gehabt hat. Es wird nichts davon erzählt. Gar nichts. Dann ist es auch jetzt furchtbar wichtig. Aber dieses Zeichen, er braucht dieses Totenhemd nicht mehr. Es liegt in der Ecke des leeren Grabes. Eine letzte Spur des Todes, die da zurückbleibt, aber an ihm keinen Anteil mehr hat. Eins fehlt uns noch. Das Schweißtuch, das den wir zum Leichentuch dazu rechnen. Aber in dem Zusammenhang das Purpurkleid und die Dornenkrone. In diesem Zusammenhang, das erzählt Matthäus 27, Lukas in seiner Passionsgeschichte erzählt, wie Pilatus Jesus gern loshaben möchte, wie er diese Verantwortung loshaben möchte, und er schickt ihn zum Herodes. Und die Soldaten des Herodes, unter Herodes, ziehen ihm ein weißes Gewand an. Es ist? Nein, nicht sein eigenes, aber er hat es angekippt. Er hat es angekippt und ich denke, diese Kleider, man braucht ja gar nicht viel Neigeheimnisse, aber wenn man es mal so vor sich hat, diesen Kleiderschrank von Jesus, das ist auch ein geistlicher Kleiderschrank. Bloß, wenn man es in fünf Gruppen zusammenfasst, ein paar Anmerkungen da dazu. Windeln und Leichentuch, Menschenkleider, das etwas vom Menschlichsten, was von Jesus erzählt wird, dass er sich zu so einem hilflosen Menschen gemacht hat, dass man ihm hat Windeln anziehen müssen. Windeln sind ja nichts für Ästhetik oder was, sondern dass das Kind nicht alles schmutzig macht. Jesus lässt sich Windeln anziehen. Gott in Windeln, sagen Sie es mal so, Gott in Windeln und Sie begreifen, was hier passiert ist. Der allmächtige Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, lässt sich Windeln anziehen. Der Herr der Herren, der Herr über alles Leben und Schöpfer alles Lebens, lässt sich in ein Totenhemd einwickeln. Menschlicher kann man von Gott gar nicht mehr reden. Näher kann er uns gar nicht mehr kommen, als da in Windeln und im Leichentuch. Es sind die Menschenkleider, die sich Jesus anziehen lässt, was ganz arg wichtig ist und wird immer wieder wichtig, wenn uns Jesus entkleidet, wenn er zum höheren Wesen wird. Oder in dieser ganz persönlichen Erfahrung, ich spüre gar nichts von ihm, der ist so weit weg von mir, ich hocke ihm meinen Dreck. Da denke ich an den Jesus in Windeln. Näher geht's gar nicht mehr, menschlicher geht's gar nicht mehr. Die Menschenkleider, aber auch die Kleider der Macht und der Herrlichkeit. Dieser Gott in Windeln, Kleider der Macht und Herrlichkeit und ein Anrühren genügt und ein Menschenleben verändert sich und eine Frau wird heil und ein Leuchten aus der Ewigkeit auf einem Berg irgendwo in Israel, Kleider der Macht und der Herrlichkeit, das geht nicht auf, dieser Jesus geht nicht auf zwischen Windeln und Leichentuch. Und nicht bloß vorher und nachher, sondern auch mittendrin, es blitzt immer wieder was auf, dass uns hier wirklich der begegnet, der helfen kann, der Heiland ist, bis hin in seine Kleider, Kleider der Macht und der Herrlichkeit. Aber auch Kleider des Dienstes und der Hingabe, Sklavenschutz und die Kleider, die man ihm wegnimmt vollends. Nicht bloß äußerlich, sondern da fiel es ja dem Petrus plötzlich ein, als er sieht, wie Jesus diesen Sklavenschutz umbindet. Das darfst du nicht machen, das geht doch nicht. Mir nicht. Vielleicht andere, aber mir, ich habe das nicht nötig. Und Jesus muss ihm sagen, und du hast nötig, dass ich mir dieses Sklavengewand umbinde, um deinetwillen. Kleider des Dienstes und der Hingabe, er lässt sich alles wegnehmen. Alles. Auch seine Kleider. Das mag was Äußerliches sein. Und es wird doch zum Zeichen, was für einen Jesus wir haben, welchem Jesus wir nachfolgen. Und wir können kaum erwarten, dass die Kleider, die er uns in den Schrank hängt, sehr viel anders sind als die, die er selber getragen hat. Und dazu gehören auch der Purpurmantel und dieser weiße Umhang. Spottkleider, ihn lächerlich zu machen Und er hat das ausgehalten, ohne sich zu wehren. Und der Purpurmantel und das weiße Kleid sind prophetische Gewänder. Obwohl sie überhaupt nicht wissen, was sie da tun, sie ziehen ihm den Königmantel an. So wie sie es nachher übers Kreuz schreiben werden. König der Juden. Und dieses weiße Kleid, hat nicht der Pilatus dreimal sagen müssen, er sei unschuldig? Und wenn der Hebräerbrief sagt, der Jesus, der war so wie wir, ganz genau so wie wir, aber ohne Sünde, dann sehe ich Jesus in diesem weißen Kleid. Und das mag man ihm als Spottmantel umhängen. Es ist die Wahrheit, der König und der Reine. Und nicht einmal die grausamste Verzerrung kann das wegnehmen. Spottkleider und prophetische Zeichen. Und dann dieses abgelegte Leichentuch nochmals, das dort im Grab liegt, am Ostermorgen. Neues Leben braucht nicht mehr die alten Gewänder. Neues Leben kann das alte beiseite legen, in die Ecke legen. Das Letzte, was mit dem alten Leib Jesu verbunden war, dieses Leichentuch, es bleibt zurück, ist unnötig. Was ist das für eine Verheißung? Dass wir ganz getrost einmal auch unsere Kleider ablegen können. Nicht nur legt ab das Kleid, die Schuhe, sondern wenn es wirklich einmal ans Allerletzte geht und zu wissen, das, was man uns dann anzieht, dieses letzte Hemd, ohne Taschen und ohne alles, das werden wir einmal auch nicht mehr brauchen, das wird nicht das letzte Hemd sein. Die abgelegten Kleider, ein neues leuchtet da bereits auf aus diesem leeren Grab. Die Kleider von Jesus, ganz sichtbare Kleider des neuen Menschen. Und mir scheinen, sie sind Modelle, Grundausstattung auch für uns. Etwas, woran wir uns orientieren können. Etwas, was uns nicht nur Jesus vor Augen stellt, seiner Menschlichkeit und in seiner Herrlichkeit und in seiner Hingabe und in seinem neuen Leben, sondern sind auch Kleider, die uns passen, wenn wir sie denn anziehen würden, wenn wir uns diesen Schutz umbinden würden. Dies als Einleitung zu unserem Thema vom geistlichen Kleiderschrank im Epheser, dass wir jetzt mal Jesus angeschaut haben. Und mir wird es mehr und mehr wichtiger in allem Denken und Überlegen, auf Jesus zu schauen und manchmal auf Kleinigkeiten zu achten, die man sehr leicht übersieht. Man kann wirklich da noch sehr viel hineingeheimnissen, ist gar nicht nötig in diese Kleider von Jesus, aber sich auch mal klar zu machen, das ist jetzt nicht etwas Symbolisches, über das wir jetzt reden, etwas, was unseren inneren Menschen betrifft, sondern etwas, was uns ganz betrifft, etwas, was sich äußert bis hin zu dem, wie es sich geäußert hat in den Kleidern von Jesus. Nachdem würde ich jetzt einen Schnitt machen und singen wir was, ein bisschen Pause.
Machen wir zuerst eine Pause und sammeln uns nach dem Singen.
Gut. Wir haben gerade noch über ein kleines Problem miteinander geredet oder eine Möglichkeit, noch etwas aus den Kleidern Jesu etwas zu sehen. Können es auch nicht ganz genau erklären. Bei dieser Stelle, wo diese Frau das Gewand Jesu anrührt, heißt es in den Fassungen beim Matthäus und beim Lukas, sie rührte den Saum seines Gewandes an oder den Zipfel seines Gewandes. Unser Bruder hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man das auch verstehen könnte, dass das der Teil, ein Teil des jüdischen Gebets Schals eigentlich ist, den die frommen Juden ja bis heute sichtbar tragen, dass die mit den Schaufäden dran, die raushängen, dass einige judenchristliche Ausleger dieses so erklären, egal ob das jetzt ist oder nicht, aber es wäre ein Hinweis drauf, Jesus hat bis ins Äußere hinein als ein jüdischer Mensch gelebt. Er hat nicht nur die Synagoge besucht nach seiner Gewohnheit, weil er dort zu Hause war, weil das zu seinem geistlichen Lebensrhythmus gehört hat, sondern das wäre ein Hinweis, dass er bis ins Äußere hinein sich als Jude gekleidet hat und auch so erkennbar gewesen ist. Es wäre sogar sehr ungewöhnlich, wenn Jesus Kleider nach römischer Mode getragen hätte. Aber dass er sich auch bis ins Äußere hinein zu seinem Volk stellt, wäre ein Hinweis darauf, wenn man diese Stelle so verstehen könnte, wenn diese Übersetzung vom Saum, vom Zipfel seines Gewandes auf die Schaufäden des Gebets, naja, es ist nicht der Gebetsmantel, sondern dieser kleine Bauchgurt eigentlich mit den Quasten, die dann drüber raushängen. Jesu Kleider, die Kleider des neuen Menschen. Das sollte eine Einführung gewesen sein zu unserem Epheser-Text, an dem wir schon immer wieder mal drin waren. Und zunächst ein zweiter Teil jetzt, die geistliche Kleiderordnung des Christen. Das ist der Vers 22 bis 24. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Der alte Mensch, der vergeht. Man muss das gar nicht so negativ gleich sehen, sondern trügerisch, vergänglich, nichtig. Jesus sagt mal in diesem Kapitel, das uns manchmal so zu schaffen macht, in der Bergpredigt, vom Sorget nicht. Wir sollen nicht sorgen für unsere Kleider. Und wenn Sie brauchen bloß eine ganz normale Zeitschrift nehmen. Und Sie finden Werbung für Kleider und fürs Essen. Sorget nicht, was ihr anzuziehen habt. Sorget nicht, was ihr essen und trinken sollt. Der alte Mensch, der muss sich darum sorgen. Der kann gar nicht genug haben davon, von vergänglichen, nichtigen Dingen. Legt von euch ab den alten Menschen mit nicht nur den äußeren vergänglichen Dingen, sondern mit seinem früheren Wandel. Ein Weg, der ins Nichts geführt hat. Ein Weg, der immer ins Nichts führen wird. Der Weg des alten Menschen, der allenfalls ins Grab führt. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn, diese ganz, ganz schwierige Aufforderung. Und wie geht das wohl? Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dieser Kleiderwechsel und die geistliche Kleiderordnung ist eine heilige Sache. Das ist kein Modegag, sondern eine heilige Sache. Und die Alten haben immer so viel von der Heiligung geredet. wir sind genau in diesem Thema. Wie wird ein Christenleben Christus gemäß, Christus und dem Evangelium und unserer Berufung würdig? Wie wird es heilig? Wie wird das, dass wir, die wir von Paulus als Christen Heilige genannt werden, auch heilige Kleider anziehen, den neuen Menschen anziehen? Bei dieser Kleiderordnung, da geht es zunächst einmal darum, dass wir uns das klar machen: Kleidung zeigt, wo ich hingehöre. Kleidung ist nicht nur etwas, was man notwendig braucht, wenn es so kalt ist draußen. Kleidung ist nicht nur etwas, wenn bei Ihnen am Sonntag auch 1. Mose 3 predigt worden ist, das sich der Mensch selber macht. Lächerliche Feigeblättler. Und Gott macht ihm Kleider, dem Menschenpaar aus Fellen, zieht übrigens Tieren das Fell über die Ohren, damit die Menschen was anzuziehen haben. Gott macht ihnen Kleider. Die Fürsorge Gottes am Schluss von 1. Mose 3, etwas ganz Großartiges. Kleidung ist nicht nur eine Nebensächlichkeit, sondern Kleidung zeigt, wohin wir gehören. Und das ist nicht nur im Mittelalter so gewesen, wo die Gefolgsleute die Farben ihres Herrn getragen haben. Das ist doch heute überhaupt nicht anders. Da gibt es ja dieses Vorurteil, heute alle junge Leute bloß in Jeans und Turnschuhe rumlaufen. Stimmt ja überhaupt nicht. Natürlich sind es Jeans und Turnschuhe, aber schaut mal, welche Jeans und welche Turnschuhe. Die sind nicht vom Aldi und nicht vom C&A, sondern da muss das richtige Schild drauf sein. Auf dem Pullover muss Fischbauen standen oder vielleicht ist es im Vierteljahr out, dann muss wieder Chiemsee drauf standen oder was weiß ich. Das richtige Kleid muss man anhaben. Die richtige Marke, damit man sieht, man gehört dazu, man ist dabei. Und das ist bei uns Christen kein Haar anders. Kleider zeigen, wem wir gehören. Unser Äußeres ist nicht unsere Beliebigkeit, ist nicht in eine Modeangelegenheit. Heute ist das modern und dann ist was anderes modern. Sondern Kleider zeigen, wem wir gehören. Und darauf spricht der Paulus uns Christen immer und immer wieder an. Auf diese sogenannte Äußerlichkeiten. Das ist ein großes Thema, dass wir als Christen zu Christus gehören, Christus angehören. Und das eben nicht nur innerlich, seelisch, geistlich, sondern dass dieses zu Christus gehören auch eine Außenseite hat, eine sichtbare Seite für uns selber und mehr noch für andere. Es gibt kein inneres Christsein. Es gibt kein folgenloses Christsein, es gibt kein Christsein ohne Nachfolge Jesu. Es gibt kein Christsein, das sich Christ nennt und in den alten Kleidern rumläuft. Da stimmt etwas nicht. Und deshalb können wir uns einfach nicht damit zufrieden geben, nicht beruhigen, dass wir als Christen halt auch noch Menschen sind. Mit Fehlern und Schwächen. Und deshalb halt auch nicht anders sind. Und das haben wir uns gründlich ausgetrieben. Besser wollen wir ja sowieso nicht sein als andere. Wenn man das besser als Wertigkeit versteht, dann ist es richtig. Dann hat niemand von uns Grund, sich über irgendjemand anders zu stellen. Ganz gewiss nicht. Aber dass wir die besseren Kleider haben, das muss man doch sehen. Das muss man doch sehen. Sie kennen die Geschichte vom Kaiser und seinen neuen Kleidern. Alle haben sie bewundert, obwohl überhaupt nichts zu sehen war. Dass wir nicht auf diese schiefe Bahn geraten und dauernd von verborgener Frucht zum Beispiel reden. Ist auch so ein Schwachsinn. Es gibt keine verborgenen Früchte, sondern sie ist Wesen von Frucht, dass sie sichtbar ist. Der Same mag verborgen sein. Und Kartoffel unter der Erde. Aber da hat sie ja keinen Wert. Die kommt ans Licht als Frucht. Frucht ist immer was Sichtbares. Und das hat nichts mit Erfolgsdenken zu tun und mit Statistik und wir müssen das und das und das erreichen. Aber es hat mit dieser Beruhigung zu tun, das blüht im Verborgenen und es wächst im Verborgenen. Wisst ihr, da sind wir so ungeheuer barmherzig zu uns selber. Naja, irgendwo im Inneren. Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das, was drinnen ist, hat eine Außenseite oder es ist nicht da, behaupte ich jetzt mal. Es gibt kein folgenloses Christsein. Es gibt kein Christsein ohne Nachfolge Jesu. Und die anderen haben Recht, wenn sie uns da ganz genau anschauen. Und die haben Recht, wenn sie auch noch den kleinsten schwarzen Faden auf unserem weißen Gewand entdecken. Und sie haben Recht, wenn sie sagen, das passt nicht zu dir. Kann man sich lang drüber aufregen, dass jeder seine Versicherung bescheißt. Aber wenn es rauskommt, dass die Christen das genauso machen, dann, die anderen Leute wissen das genau, das sollten die nicht tun. Paulus lässt uns an dieser Stelle nicht los und betont und erinnert immer und immer wieder, dass unser Christsein eine erkennbare Seite hat, dass wir in den neuen Kleidern leben sollen, dass wir die nicht für den Schrank haben, sondern zum Tragen. Und dass wir genau das tun sollen, genau das, diese Kleider anziehen, die er bereitgestellt hat. Wir müssen jetzt nicht hinsitzen und einen geistlichen Kleiderschneidekurs machen. Völlig unnötig. Wir müssen den Schrank aufmachen, sehen, was da drin hängt. Wenn das denn wahr ist, dass wir Gott loben können, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen, dann können wir nicht mehr so tun wie die armen Schlucker. Die haben wir dieses Jahr wieder in Indien kennengelernt. Leute, die nichts anderes anzuziehen haben als dieses eine Stück Tuch, das sie auf dem Leib haben. Niemand von uns ist so arm, weder äußerlich noch geistlich. Aber dieser Kleiderschrank, der ist nicht zum Anschauen und nicht zur Dekoration da. Und die Stücke sind nicht zur Ausstellung und fürs Schaufenster gedacht, sondern zum Anziehen. Und deshalb dieser Dreischritt. Ein Studienfreund von mir, der hat noch länger geschlafen als wir anderen. Und es ist öfters mal vorgekommen, dass so zur Zeit, wo man normale Menschen besuchen kann, er immer noch im Bett lag. Und es war ihm dann selber peinlich. Wenn es dann geklopft hat, dann ist er aus dem Bett rausgefahren, im Schlafanzug, nein, in seine Hose, Kittel drüber. Das ist auch Methode. Einfach drüber ziehen, immer drüber ziehen. Da wird man bloß fett und unförmig. Um was Neues anzuziehen, muss erst mal was weg. Und dieses Ausziehen, das gefällt uns gar nicht. Gefällt uns überhaupt nicht. Der Paulus redet sogar mal davon, dass es ein letztes Ausziehen gibt. Und vergleicht das Sterben damit. Und er sagt, wir möchten nicht entkleidet werden, sondern überkleidet. Das wäre es doch. Von einer Herrlichkeit in die andere. Nichts ist es. Es gehört dieses Ausziehen auch dazu. Liebgewordene Gewohnheiten, die mir zur zweiten Natur, zu meiner zweiten Haut geworden sind, abzulegen. Und es fängt damit an, dass ich erkenne, das ist ein alter Fetzen. Solange ich das immer noch fürs Nonplusultra halte, habe ich ja keine Notwendigkeit. Deshalb muss man mir das sagen und deshalb sagt es der Paulus so deutlich. Und ich glaube, nicht nur bloß denen in Ephesus, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Er wird es nachher ein paar Beispielen deutlich machen. Aber das sind nur Beispiele. Ist ja dieser geistige Kleiderschrank, der hat Spiegeltüren, große Spiegeltüren. Und wenn wir da davor stehen, dann sehen wir uns auch mit unseren alten Kleidern. Dann sehen wir vielleicht zuerst mal, was da weggehört. Ablegen, neu werden, anziehen. Dieser Dreischritt ist es. Und das ist nicht der Weg zum wahren Christsein. Wenn du das geschafft hast, wenn du diesen Dreisprung hinbringst, dann kriegst du eine Medaille. Der Sprung ist ja schon gemacht. Paulus redet, schreibt einer christlichen Gemeinde, schreibt an Christen, die offensichtlich neu angefangen haben und hängen geblieben sind, die man daran erinnern muss, denen man das immer und immer wieder sagen muss. Und es gibt keinen Brief von Paulus, wo er nicht auf dieses Thema kommt. Wie sieht es denn aus mit den Folgen des Glaubens? Was ist daraus geworden? Was ist neu geworden? Es ist nicht der Weg zum Christsein, sondern der Weg des Christen, diesen Dreischritt zu üben, immer wieder einzuüben. Und sich das sagen zu lassen, dass das dazugehört, dass es kein Christsein gibt ohne diese Veränderungen. Und sich sogar mal den Umkehrschluss wenigstens als Frage gefallen zu lassen. Ja, und wenn sich überhaupt nichts verändert hat, woher nehme ich denn dann die Stirn zu sagen, dass ich zu Christus gehöre? Wenn sich überhaupt nichts verändert hat? Die Paulusbriefe nach Ephesus und nach Kolosse gehören zu den späteren Briefen, sind also an Christengemeinden geschrieben, die schon einen Weg hinter sich haben. Das mag und soll und darf uns trösten, dass auch eine Gemeinde, dass auch ein Christ, der schon seit 20 Jahren Christ ist, diese Erinnerung wieder braucht und diese Ermahnung braucht. Und vielleicht braucht er sie, wenn er 60 Jahre Christ ist, erst recht mal wieder. Weil es auch solche christlichen Gewohnheiten gibt und einen geistlichen Kleiderstil, der einfach von den 20er Jahren ist. Und all das, was immer wieder zum Vorschein kommt. Paulus hört diesen Abschnitt auf: Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Er spricht diesen Christen in Ephesus nicht das Christsein ab, spricht ihnen nicht den Heiligen Geist ab. Sagt sogar, das klebt an euch, der Geist Gottes, den kriegt ihr gar nicht mehr los. Ich krieg's nicht ganz auf die Reihe. Diese Zusagen, die er ihnen immer wieder macht, ich lobe Gott darüber, dass er so viel an euch getan hat. Und trotzdem diese Ermahnung. Theoretisch kriege ich es nicht auf die Reihe, aber praktisch sehr wohl. Praktisch sehr wohl. Zu wissen, dass das zu unserem Christenleben, glaube ich, bis zum letzten Atemzug gehört, diesen Dreischritt zu üben. Das Ablegen und Erneuern und Anziehen. Und es gibt keine Erneuerung ohne das Ablegen. Und kein Anziehen, ohne dass nicht was neu geworden ist. Wenn wir nochmal in den Begriffen von Rechtfertigung und Heiligung denken, schreibt der Paulus hier von der Heiligung. Und das Erneuern wäre dann das, was immer wieder an uns geschehen muss. Immer und immer und immer wieder, was Christus an uns tut. Und es geht nicht auf, die Heiligung als unser Geschäft dann zu bezeichnen. Es gibt dieses wunderbare Lied von Michael Hahn im Alten Gesangbuch, im Neuen kommt's. Doch? Nö, kommt glaube ich nicht mehr. Herr, lass mich deine Heiligung, nicht meine, sondern deine, durch deinen Geist erlangen. Dieser Michael Hahn, dem man so vorwirft, er sei so ein Gesetzler gewesen und alles Werkgerechtigkeit, der wusste sehr wohl, dass selbst Heiligung Werk Gottes an uns ist, ganz klar. Aber Werk Gottes an uns. Und wenn es nicht sichtbar wird, wo ist es dann geschehen? Ich möchte einfach bei dieser Frage mich selber behaften. Und es als Frage für mich selber standen lassen, jeden Tag wieder. Und ich denke, das ist ein Grund, warum der Paulus dieses Kleiderbild benutzt. Weil das was ist, was wir doch jeden Tag machen. 2-3 Mal. Ausziehen, anziehen, umziehen, ausziehen, anziehen. Wenn wir jedes Mal, wenn wir Kleider wechseln, an diese Dinge da denken würden, das wäre doch die Erinnerung schlechthin. Jedes Kleidungsstück ein Hinweis. Und fragt mich, ja, und wer sonst hätte auch nochmal was auszuziehen oder was anderes anzuziehen? Und nochmal, dass wir an dieser Stelle nicht so sehr barmherzig mit uns selber sind und uns so schnell trösten, dass das ja Wachstum sei und Zeit brauche. Es gibt auch Wachstumsstörungen. Und hin und wieder auch vielleicht das im Spiegel zu erkennen, wäre auch was Wichtiges. Und wisst ihr, wenn wir es jetzt so ganz genau merken, das ist nicht so schlimm. Aber dass es irgendjemand anders macht, das wäre wichtig. Wisst ihr, wenn bloß von uns, die wir hier beieinander sind, niemand mehr sagen würde, der ist auch nicht anders, die ist auch nicht anders. Wenn man von uns das sagen würde, bei der ist was anders geworden. Was wäre das für ein Zeugnis? Ich glaube, es wäre mehr als alle Traktate, die sie jemals in alle Briefkasten schmeißen könnten. Wenn ihr Nachbarin sagen würde, was ist denn los? Die ist so freundlich und die grüßt mich jetzt wieder. Und hat mir sogar diesmal den Winter etter Schneehaufen vor die Garage geschiebt. Wenn andere davon was merken würden und dieser Spruch aussterben würde, die Christen sind auch nicht anders, das wäre sagenhaft. Das wäre normal. Das Normalste von der Welt. Also, wie geht es Ihnen? Also, wenn immer, ich gehe selten einkaufen, aber hin und wieder, auch mal einfach, doch was Neues. Aber wenn ich ein neues Kittele habe. Das muss man einfach ausführen. Das müsst ihr alle merken. Ich habe mal mit dem Heiko Grimmer in Bombay auf dem Flughafen lang warten müssen. Und dann kamen große aus Dubai, kam ein Jumbo an und mit vielen indischen Gastarbeitern, die sich alle neu ausstaffiert hätten und vor allem, wenn sie neue Uhren gekauft hätten. Das ging die ganze Zeit so. Die liefert also da umeinander. Heute macht es nicht mehr mit Uhren, heute macht es mit Handys. Wenn wir was Neues sind, das zeigen wir doch. Das möchte man doch der andere aussehen lassen. Warum kann das mit unseren geistlichen Kleidern auch so sein? Dass man es zeigt, dass andere was sehen, vielleicht sich sogar auch darüber freuen können oder sogar sagen können. Meine Frau hat mir mal aus einem, ich weiß nicht mehr, welchem Bazar, ein Wäschle mitgebracht. Das haben wir seitdem nirgends mehr gesehen. Armlos Wäschle. Was haben mich da schon Leute drauf angesprochen? Wo haben Sie dieses Wäschle her? Haben Sie das aus Indien mitgebracht? Sagt, nein. Wenn das passieren würde, dass uns Leute auf unsere Wäschle ansprechen würden, das gefällt mir. Das wird doch eine Sache. Zieht den neuen Menschen an, nach Gott geschaffen, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und bitte lasst uns das nicht ganz weit in den Himmel aufheben, sondern in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, so dass man es hier merkt. Das Bild von den Kleidern ist so ein irdisches Bild. Das hält uns geradezu fest. Und jetzt machen wir den Schrank da auf und guckt mal diese vier beispielhafte Kleidungsstücke an, die in den Altkleidersack gehören, aber nicht mehr in unseren Lebensschrank. Da wird erstmal ausgeräumt. Viermal. Und aufs Neue hingewiesen. Es geht um Lüge, es geht um Zorn, um Diebstahl und ums Gerede. Und ich behaupte, das sei geistliches Leben praktisch, wo es um Lüge geht und um Wahrheit. In der Steuererklärung zum Beispiel oder bei der Versicherung. Was um Zorn geht, das ist nicht bloß eine Sache des Temperaments, das ist eine Sache unseres geistlichen Wachsens oder Nicht-Wachsens. Unseres geistlichen Lebens oder Nicht-Lebens. Was um Diebstahl geht, sind wir alle drüber über erhaben, gar kein Problem für uns. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch so leicht drüber weggangen. Und dann, das wäre vielleicht einmal ein Seminar oder eine ganze Abendbibelschule wert, dieses Stichwort reden, recht oder schlimm, miteinander und übereinander reden. Diese vier Dinge, beispielhaft. Es gibt sicher noch mehr. Und wenn das geht, werde ich mir nächsten Dienstag nochmal auf ganz andere Weise auch nochmal praktische Dinge zu hören kriegen. Aber jetzt mal diese vier Kleidungsstücke, alte Kleider, die rausgehören, Neues, was hier anzuziehen ist. Leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Der alte Fetzen namens Lüge hat in unserem Kleiderschrank nichts mehr verloren. Leget die Lüge ab, der soll raus. Und den packt man am besten damit, dass man ihn beim Namen nennt und ihn Lüge nennt und nicht Halbwahrheit und nicht Trick und nicht so machen es doch alle. Der Paulus und die anderen in der Bibel haben es anscheinend nicht nötig, das zu erklären, was Lüge ist, weil es wir wissen. Deshalb brauche ich es Ihnen jetzt auch nicht erklären, was das alles ist. Ich möchte Sie bloß erinnern, dass wir in einer verlogenen Welt leben. In einer verlogenen Welt. Und dass wir wissen und tagtäglich erfahren, wie die Lüge, Teufel, der Vater der Lüge, wir können auch sagen, wir leben in einer teuflischen Welt. Es äußert sich, dass die Wahrheit keinen Raum mehr hat. Und wir erfahren es tagtäglich, wie das Leben erschwert wird, mühsam wird, wenn es keine Wahrheit mehr gibt. Ich kann doch niemand mehr irgendwas glauben. Wenn ich sicher sein will, dann brauche ich erstmal einen Rechtsanwalt und einen Vertrag. Übrigens, dass Christen auch hin und wieder Rechtsanwälte brauchen, mag sein. Aber ein gutes Zeichen ist es nicht, dass es nicht von vornherein heißt, ja, für den, wenn du mit dem was hast, da brauchst du keinen Rechtsanwalt. Der liegt nicht. Dem kannst du vertrauen. Wir leben in einer verlogenen Welt und das Leben wird ungeheuer schwer und kommt manchmal zum Erliegen durch die Lüge. Das schafft Misstrauen, macht alles furchtbar kompliziert, zerstört Gemeinschaft. Aber ob wir es überhaupt noch merken, wie das geradezu zur Atmosphäre unserer Welt gehört und vielleicht auch uns zum zur zweiten Haut geworden ist, zum Gewand, das einfach dazugehört. Wie willst du nicht was werden in deinem Beruf oder wenn du ein eigenes Geschäft hast? Hat er nicht so die schöne blaue Augen auch nichts? Schon sind wir mittendrin. Leget die Lüge ab, da wird es ganz, ganz handfest und dann kostet es auch noch Geld. Ich denke, es zahlt sich sogar aus. Man sollte eben bloß auch denken, was es so kostet. Es wird sich auszahlen. Hätte habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Aber dass man uns das sagen muss, legt's doch ab, getrau dich doch mal, diesen alten Fetzen nicht mehr anzuziehen. Legt das ab. Wisst ihr, wenn der Paulus das hier schreibt, dann heißt doch das, er geht ganz nüchtern davon aus, auch unter Christen wird gelogen. Auch unter den Christen in Ephesus wird noch gelogen. Sonst müsst ihr es doch nicht schreiben. Und Papier war damals der. Paulus hat keine unnötige Sache geschrieben. Der geht davon aus, dass unter Christen gelogen wird. Unter einer Gemeinde, die er lobt, weil sie gesegnet sind, weil sie die Fülle geistlicher Gaben haben, wird gelogen. Bitte das jetzt nicht als Fluchtweg nehmen. Sag, wenn das so bei denen passiert ist, dann sind wir wieder aus dem Schneider. Aber es ist die Wirklichkeit. Und ich denke, wir brauchen solche Leute wie der Paulus, die auch uns mal knallhart wieder fragen und sagen, wie ist denn das bei euch? Ist es abgelegt? Ist es weg? Legt das ab. Und geht davon aus, dass Christen auch noch den Lügenmantel anhaben. Dass sie nicht die Wahrheit reden miteinander. Da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu diskutieren darüber. Es ist eine Sache des Tuns, des ganz konkreten Tuns, des Lebens aus dem Glauben, dass ich es meinem Gott zutraue, dass der mich durchbringt, auch wenn ich nicht lüge. Dass ich es meinem Gott zutraue, dass ich nicht unter die Räder komme und dass es nicht wahr ist, dass der Ehrliche der Dumme ist. Das mag so sein in den Augen der Welt. Aber es gibt nichts Spannenderes, als sich zum Beispiel das vorzunehmen für morgen. Morgen, Mittwoch, was sind wir morgen? 24. Februar 1999. Morgen ziehe ich den Lügenkittel nicht an. Ich ziehe ihn einen Tag lang nicht an. Und dann sollten wir uns morgen Abend treffen und uns austauschen können, was wir dann erlebt haben. Und ich glaube nicht, dass wir alle dann wie die Dumme dastanden. Ich glaube es nicht. Möget vielleicht an mancher Stelle draufzahlt haben. Kann sein. Aber als die Dumme stand man nicht da. Lege die Lüge ab. Wenn Christus mir den Mantel der Wahrheit in den Schrank gehängt hat, dann will ich den auch anziehen und damit ausgehen. Sieht doch sonst mein schöner Wendekittel etwas im Keller an oder daheim, da brauche ich nicht, da ist warm. Sondern damit ausgehen, redet die Wahrheit. Und ich habe das für ein paar gesagt, sondern ein jeder soll das tun. Ich denke, diese Dinge treffen uns an ganz verschiedenen Stellen unserer Lebensgeschichte und unserer Glaubenserfahrungen auch, an ganz verschiedenen Stellen. Vielleicht gibt es unter uns welche, die sagen, super, den habe ich schon vor 10 Jahren der Altkleidersammlung mitgegeben. Das ist nicht mehr mein Problem. Dann lasst uns Gott dafür danken, dass es sowas auch gibt. Aber wem das ein Problem ist, der soll sich sagen lassen. Von Paulus diesen ganz einfachen Satz sagen lassen, legt die Lüge ab. Punkt. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Beim Zorn geht es nicht um eine Charaktereigenschaft, um ein Temperament, das der eine halt hat und der andere it. Da ist immer gleich Oberduser. Zürnt ihr so sündigt nicht. Da taucht plötzlich eine ganz neue Dimension auf. Sündigen heißt ja eigentlich wieder im Abfall von Gott leben, rückfällig zu sein, wieder auseinanderbrochen das Verhältnis. Bloß der Hinweis darauf, dass das wirklich nichts bloß Äußerliches ist, Zweitrangiges, sondern dass das mit unserem allerinnersten Menschen zu tun hat, mit unserer Beziehung zu Gott zu tun hat, mit unserem Glaube zu tun hat. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Diese Dimension kommt bei Paulus auch immer und immer wieder vor. Er kann gar nicht denken und schreiben, ohne die Wirklichkeit des Teufels, des Bösen, des Durcheinanderbringens, des Widersachers ernst zu nehmen, der ist auch in dieser Welt. Ja, der ist sogar der Herr und Fürst dieser Welt, der Vater der Lüge. Und der Leute gegeneinander aufbringt. Gebt nicht Raum dem Teufel. Was für eine Stellung haben wir da? Es liegt in unserer Hand, ob der Platz hat oder nicht. Ob der reinkommt oder nicht. Gebt nicht Raum. Aber wie ist das mit diesem Zorn? Wenn man hier mal genau hinhört, dann ist es so ähnlich wie vorher beim Lüge. Zürnt ihr, so sündiget nicht. Also zornig sein und Sünde tun sind zwei Paar Stiefel. Zorn ist nicht gleich Sünde. Sondern Zorn ist auch was sehr Wichtiges. Ich muss es jemand ehrlich sagen können und auch mit meinem ehrlichen Gefühl sagen können, wie ich das jetzt empfinde, so Situationen. Da kann ich auch mal narrt werden. Zürnt ihr? Okay, dann sind wir halt narrt. Wird schon einen Grund geben dafür. Das ist nicht, ist ja hier ein ganz anderes Problem. Dass wir uns das gar nicht mehr erlauben, zornig zu werden. Ich weiß nicht, was herkommt. Ein Christ, der so mit einem fast sichtbaren Heiligenschein, diesem immer fröhlich, auch äußerlich auftritt und Leute sagen, dass er scheiheilig. Woher kommt es wohl? Weil die das merken, ist ja gar nicht echt, ist doch scheinheilig. Wenn ich innerlich koche in einer Situation und das jemand nicht zeigt, dann ist es nicht heilig, sondern scheinheilig. Und ich kann nur so oft das als heilig erklären, es ist scheinheilig, weil ich es nicht wirklich bin. Und wir müssen, glaube ich, viel noch lernen miteinander, einmal Zorn zu zeigen und einen Konflikt auszutragen und zu sagen, und hier sehe ich das ganz anders und das lässt mir auch nicht kalt, wenn du hier nochmal was anders siehst, sondern das regt mir auf, da werde ich wirklich narrt drüber. Es geht nicht darum, um dieses immer 37,5 Grad wohltemperiert ganze Leben durchzuhalten. Es geht darum, dass wir nicht den Zorn am Kochen halten. Dass wir den Zorn nicht kultivieren, pflegen, ihm Nahrung geben. Kurz bevor er am Erlöschen ist, nochmal kräftig reinpusten, dass er wieder aufflammt. Weil es so schön ist. Berechtigt, über jemand anders narr zu sein. Zorn muss auch aufhören können, verrauchen können. Zorn wird zur Sünde, wenn die Sonne drüber untergeht. Wenn wir ihn hegen und pflegen und unversöhnlich bleiben, dann wird das Zornigsein zur Sünde. Und dieser alte Ratschlag, den so viele am Hochzeitstag von irgendeiner alten Tante gekriegt haben, aber gange dort ins Bett, ohne dass er euch versöhnt hat, der ist wahr. Der ist absolut wahr. Dem Teufel gehört die Nacht. Und in der Nacht treibt er sein Werk. Denn wenn unser Wille schläft, wenn unsere Tore, die Tore auch unserer Seele weit, weit offen sind, dann brennt der Zorn am nächsten Morgen lichterloh wieder. Wenn er ihn geschürt hat. Warum eigentlich diesen praktischen Ratschlag jetzt ganz ernst nehmen? Vor allem für die, die etwas temperamentvoller sind unter uns. Versuche jetzt diesen Zorn runterzuschlucken. Heiligmäßig sich zu machen. Aber gang nicht ins Bett mit einer Wut im Bauch. Nimm den Zorn des Tages nicht mit in die Nacht. Die Nacht ist teuflisch. Gib dem Teufel keinen Raum, den Zorn zu vervielfachen. Luther hat es mal mit einem sehr einfachen Bild beschrieben, dass er gesagt hat, wir können wirklich nichts dafür, wenn Vögel über uns wegfliegen. Wir können auch nichts für unser Temperament. Aber wir können sehr wohl verhindern, dass diese Vögel hier Nester bauen auf meinem Kopf. Ich denke, das hat der Paulus hier in diesem Bild auch. Und ich denke, er sieht es als eine ganz praktische, praktikable Möglichkeit. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das wäre auch mal was, in diesen Kittel reinzuschlupfen. Und nicht gleich zu schreien, diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Ist nicht mein Problem. Sondern das mal machen, sich als ein Programm vorzunehmen. Ich gehe nicht mehr unversöhnt aus irgendeiner Geschichte raus, aus einer Begegnung raus, sondern das wird bereinigt. Und bereinigt heißt nicht, es wird alles ist dann wunderbar geklärt. Dann hätte ich nämlich erst gar nicht zornig werden müssen. Es kann durchaus sein, dass diese Differenz besteht, aber dass dieser Zorn nicht mehr besteht, das liegt in meiner Hand. Und es ist nicht eine Sache des Temperaments, sondern der Nachfolge Jesu. Eine Sache des neuen Kleides, des neuen Menschen. Es gibt kein neuer Menschen, in dem der Teufel untermieter ist. Ein festes Zimmer hat, wo er hausen kann und tun lassen, was er will. Gebt dem Teufel nicht Raum. Beispiel von Zorn. Drittes, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Muss man denen auch noch sagen. Muss man denen noch sagen, nach 20 Jahren. Nicht bloß früher waren ihr mal Diebe und so, sondern wer es hat, der soll jetzt bitte, jetzt spätestens damit aufhören. Sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Du sollst nicht stehlen. Ein ganz klares Gebot Gottes hat für seine Leute schon immer gegolten. Und es ist wie beim Lügen. In einer Welt ohne Gott gehört das Stehlen in allen Variationen zum Alltag dazu. So wie es zum Alltag der Christen in Ephesus gehört hat, bevor sie Christen geworden sind. Und es hat anscheinend dazu gehört, dass sie mit diesem Alltäglichen weitergemacht haben. Natürlich haben sie gesagt, wir stehlen. Die haben auch schönere Wörter dafür gehabt, dass man was brauchen kann oder wie immer man hier Schlupfloch findet vor dieser Wahrheit. Vor diesem einfachen Satz, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Das gehört zum heidnischen Leben, auf Kosten anderer zu leben. Das Diebstahl ist ja nichts anderes, als auf Kosten anderer zu leben. Das ist Element des heidnischen Lebens. So lebt der Mensch ohne Gott, das ist ja klar. Wer sich unversorgt weiß, wer auf sich selber angewiesen ist, der muss nach rechts und links alle Leute in die Tasche langen. bis ins Äußere hinein, haben wir das nimmer nötig, auf Kosten anderer zu leben. Das gehört zum heidnischen Leben und es zeigt sich ein christliches Leben auch im Umgang mit dem Besitz, mit dem eigenen und mit dem anderer. Dieser alte Stählerkittel mit den vielen Taschen, wo man alles reinstecken kann, der gehört in Altkleidersack. Der soll in unserem Schrank keinen Platz und keinen Kleiderbügel mehr finden. Das soll man auch nicht immer wieder auffrischen, sondern rausschmeißen. Da hängt an seiner Stelle dann etwas anderes. Mit den eigenen Händen arbeiten und schaffen. Gell, da lacht Schwaberherz. Das ist etwas für uns. Das ist etwas für die vom Däle und von der Alp, für die, die einfach mit der Hand am Arm schaffen. Super. Haben wir es doch schon immer gewusst, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Arbeiten und schaffen. Damit er den Bedürftigen abgeben kann. Gott sei aber weiter. Und da sagt der Schwab bloß noch hoppla. Die paulinische Variante vom Schaffe, Sparer, Häuslerbauer heißt Schaffe und Hergeber. Neues Kleid. Schaffe und Hergeber. Statt andere in Tasche zu langen und auf der Tasche zu liegen. Ärmel aufkrempeln und andere Tasche zu füllen. Ob uns diese neue Mode immer gefällt, ist nur eine ganz andere Frage. Und wie groß werden da meine Ohren, wenn ich dann höre, ja, du wirst ja bloß ausgenitzt. Wenn dich einer bittet um deinen Rock, so gib ihm auch den Mantel dazu und für die eine Meile Gang 2 mit dem. Es ist so. Da brauchen wir gar nicht drum herumreden. Das wird ausgenützt. Und Jesus hat sich ausnützen lassen. Gnadenlos hat er sich ausnützen lassen. Warum soll es uns eigentlich da besser gehen? Bloß dort wird es schwierig, wo man denkt, ja, wenn ich mich ausnützen lasse, dann habe ich schließlich gar nichts mehr. Da wird unser Glaube sehr, sehr klein. Und Jesus nennt einen kleinen Glaube, kleinen Glaube. Der Gott nichts mehr Großes zutraut. Der Gott nicht zutraut, dass er das uns trotzdem ein Dach über dem Kopf und was zum Anziehen und sogar ein Auto zum Fahren ermöglicht, selbst wenn ich mich ausnützen lasse. Damit er den Bedürftigen abgeben kann. Das ist eine ganz große Herausforderung an unser Tun und Anfrage an alles, heute sagt man Neudeutsch, Shareholder Value. Ich bin Anteilseigner und es hat gefälligst für mich was auszutragen und muss was rausspringen. Nein, für den anderen soll was rausspringen. Für den anderen soll was rausspringen. Völlig neues Ding. Was wäre das für eine, was sind das für wirtschaftliche Konsequenzen? Eben nicht bloß die, dass die, die nicht schaffen wollen, eben uns noch mehr auf der Tasche liegen. So wird man schnell fertig damit. Was hätte es für Konsequenzen, bis in die ganz große Politik hinein, dieses wieder ernst zu nehmen, arbeiten, um dem Bedürftigen zu geben? Was hätte es für Konsequenzen in unserem persönlichen Aufstellen vom Finanzplan, Umgang mit unserem Geld? Wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich nichts, dann sehe ich kein Bedürftiger. Der Paulus erlaubt uns nicht, die Augen zuzumachen. Einzuschlafen, zu Schlaf des Gerechten und die Träume der Seligen. Sondern wir sind in einer Welt, die schreit vor Bedürftigkeit, auch vor materieller Bedürftigkeit. Und wenn Gott uns so viel Kraft gegeben hat, dass wir schaffen können und uns auch schon unser Häusle hinleisten können und immer noch niemand dran ist, dem er was abgibt, dann ist was faul, dann hängen alte Kleider im Schrank und dann kehren die raus.
Ich bin gewiss dafür, jetzt alles umzuverteilen. Mithin, als wir im Januar miteinander in Indien waren, wo wirklich Bedürftigkeit nur mal eine ganz andere Dimension hat, uns ist auch zur Regel gemacht, es kriegt kein Bettler, aber bloß ein bisschen was. Weil das ist ein organisiertes Gewerbe, die leben, das ist ihr Beruf. Und andere Bedürftige, die sollen wirklich was haben. Und wenn man da an Grenzen stoßt und man sieht sehr so viel Bedürftigkeit, dann zerreißt es manchmal wirklich innerlich und man denkt, das kann doch jetzt sein, dass es nicht mehr lange soll, um die 5 Kinder auch noch aufzunehmen. Oder ach, es gibt so viele Sachen, wo wirklich nicht bloß in Indien, sondern auch bei uns Not am Mann ist und in die Augen springt. Und wir hätten Möglichkeiten, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Braucht man auch nicht mehr viel drüber zu reden, sondern da ist, glaube ich, eher das Tun dran oder das Schreiben von einem Scheck oder einem Dauerauftrag oder wie auch immer. Bloß hören sollte man es, wirklich zuhören. Das steht nicht im Kapital von Karl Marx, sondern in der Bibel und ist von Paulus. Dass unser Schaffen, unsere Arbeitskraft, unsere von Gott gegebene Möglichkeiten, dass wir sie auch für andere nützen. Das Letzte noch, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Hinter diesem nochmal ganz extra wichtige Thema, ich denke, da verbirgt sich noch was anderes, so wie eventuell hinter diesem jüdischen Gewand Jesu verbirgt. Hier verbirgt sich dahinter, dass der Paulus sich sehr wohl auskennt hat in griechischer Philosophie, in den Morallehren seiner Zeit. Er hätte ruhig der Autor dieses Gedankens nennen können. Er hätte Sokrates sagen können, erinnert euch jetzt an diese Geschichte vom Sokrates. Es ist fast wörtlich dasselbe, was er hier schreibt. Sie kennen diese Geschichte von den 3 Sieben. Gibt es irgendjemanden, der sie noch nicht kennt? Da kam zu diesem griechischen Philosophen Sokrates einer von seinen Jüngern, Grand von seinen Schülern. Mach, ich muss dir dringend was sagen, komm mal her, ich habe was ganz Wichtiges. Hey, du erst mal langsam. Das muss man sehr wissen und zusammenbringen. Ist es gut, was du mir zu sagen hast? Ist es gut? Nö, sagt er, also gut ist eigentlich jeder, sogar im Gegenteil. Sagt der Sokrates noch, Pals für die, will es eigentlich gar nicht wissen. Aber ja, ist dann wenigstens notwendig, was du mir zum Sagen hast? Ja, neu eigentlich. Gut, dann Pals für die. Ja, aber ist dann wenigstens wahr, was du mir zu sagen hast? Das weiß ich auch so genau. Ich habe halt gehört, dass einer gesagt hat, der hat einer gesagt und der hat da. Dann Pals für die, sagt der Sokrates. Was gut ist, was erbaut, was nützlich ist, was notwendig ist, es sind fast die gleichen Worte, damit es Segen bringe denen, die es hören. Christen erkennt man nicht an der Nase, aber am Mund. Offensichtlich Meinung des Apostels Paulus. Wie und was reden wir? Ich will bloß noch zum Schluss an eure Türe etwas zumauern, durch die jetzt ernste Christen ganz gern gegangen und sagen, dann sage mir lieber gar nichts. dann wird es ja wohl recht sein. Es gibt ein schlimmes Schweigen und eine Sprachlosigkeit, auch unter Christen, auch in christlichen Gemeinden, auch in christlichen Familien, auch unter christlichen Eheleuten, eine Sprachlosigkeit, ein Nicht-mehr-Reden können, wollen oder es noch nie gelernt haben. Sogar mit dieser Begründung, bevor ich was falsch sage, sage ich lieber gar nichts. Hat der Paulus gesagt, er hat gesagt, wir sollen das reden, was gut ist. Und nicht bloß Geschwätz. Und das, was erbaut, erbaulich reden, auferbauen, das, was zu Welt bringt. Erbaulich reden heißt nicht säuseln in der Sprache Kanaans, die niemand mehr versteht, sondern so eben das, was fertig wird, dass Behausung entsteht, dass ein Mensch wieder Heimat kriegt, da muss man reden miteinander. Kennen Sie diese Geschichte von unserem württembergischen Irgendwas-Herzog, ich weiß nicht mehr, welcher das war, der auf der Suche nach der Ursprache des Menschen war und hat in Ludwigsburg weiße Kinder aufwachsen lassen, ohne dass irgendjemand mit ihnen redet. Und nicht in et Hebräisch gesprochen, wie er denkt hat, das zu beweisen zu können, sondern sie sind gestorben. Unser Reden gehört zu den geistlichen Dingen, die wir zu tun haben. Das ist nichts Zweitrangiges. Und es ist nicht die Lösung, zu den Trappisten zu gehen. Dieser Schweigeorten. Toll, dass es auch Menschen gibt, die schweigen können. Das sollte die stellvertretende Tür für viele andere. Aber es gibt eine Untersuchung in Amerika unter christliche Ehepaare. Wie viel reden christliche Ehepaare miteinander? Amerikaner, die kennen ja alles. Und wir sind dann immer gleich fertig und sagen, das sind ja Amerikaner. Natürlich redet auch amerikanische christliche Ehepaare miteinander. Über das Wetter, über die Kindererziehung, wer einkaufen geht, wer den Elternabend besucht und. Diese organisatorischen Dinge. Aber sie reden jeden Tag noch 4 Minuten miteinander. Und ich glaube, dass das in Deutschland viel anders ist. Das richtige Reden miteinander, das notwendige, hilfreiche Reden miteinander, das segensreiche Reden miteinander, ist eine geistliche Gabe und Geschenk. Und es hängt im Schrank. Und da können wir jetzt schweigen und sage, mir hätte nichts anzuziehen. Ich habe nichts anzuziehen. Oh doch, mir hängt sehr viel. Und in unserem Kleiderschrank hängen nicht bloß diese 4, da hängen eine Menge andere Sachen auch. Ich möchte Sie gern in diesen Abend und in diese Woche mit diesem Gedanke des An- und Ausziehens gehen lassen, ganz bewusst mal auch was Altes abzulegen. Wahrheit statt Lüge zu reden. Versöhnung zu üben statt Zorn zu pflegen. Selber schaffen für andere statt auf Kosten anderer zu leben. Und beim Reden mit und über andere an die Güte und an die Hilfe und das Notwendende denken. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser neuen Mode. Und wünsche Ihnen, dass irgendjemand es auffällt in den nächsten Tag. Und deshalb möchte ich gern mit Ihnen zum Schluss noch beten mit Worte aus diesem Epheserbrief, wie Paulus für diese schlecht angezogene Gemeinde gebetet hat. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe sei, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre. In der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.